Geschichte wird gemacht. Die Radiosendung gegen das Vergessen. Diesmal 1918. Die Novemberrevolution in Berlin und deren blutige Niederschlagung.
Immer wieder den leidenschaftlichen Demonstrationen der Heimkehrer, der Arbeitslosen, der Kriegsinvaliden gegenüber. Sie stand der vom Geist der proletarischen Revolution erfüllten Volkswehr gegenüber. Sie stand täglich schweren, gefahrdrohenden Konflikten in den Fabriken, auf den Eisenbahnen gegenüber, und die Regierung hatte keine Mittel der Gewalt zur Verfügung. Die bewaffnete Macht war kein Instrument gegen die von revolutionären Leidenschaften erfüllten Proletariermassen. Keine bürgerliche Regierung hätte diese Aufgabe bewältigen können. Sie wäre binnen 8 Tagen durch Straßenaufruhr gestürzt, von ihren eigenen Soldaten verhaftet worden. Nur Sozialdemokraten konnten diese Aufgabe von beispielloser Schwierigkeit bewältigen. Nur Sozialdemokraten konnten wild bewegte Demonstrationen durch Verhandlungen und Ansprachen friedlich beenden, die Arbeitermassen von der Versuchung zu revolutionären Abenteuern abhalten.
Da lagen wir im großen Krieg der Räuber. Uns drüben lagen die gleichen dreckigen Leiber. Arbeiter wie wir, da haben wir gedacht, das ist nicht unser Krieg, nicht unsere Schlacht. Und im Feuer von Verdun, da dachten wir, wir Sozialdemokraten stimmten dafür.
Aufgepasst, Genossen, wer hat denn da geschossen? Genossen, dreht die Flinten, der Schuss, der kam von hinten.
Und als wir heimgekehrt ins deutsche Land, da sagten wir, wir nehmen's in die Hand. Und 44 deutsche Städte bildeten Arbeiter und Soldatenräte. Doch oben an der Spitze die Genossen, die hat unser linker Trend verdrossen.
Aufgepasst, Genossen, wer hat denn da geschossen? Genossen, dreht die Flinten, der Schuss, der kam von hinten.
Es Es stiegen rosa Spitzenfunktionäre bis hinauf zur Präsidentenehre. Und als sie endlich zu den Oberen zählten, da vergaßen sie, wofür wir sie einst wählten. Sie führten jetzt des Kapitals Geschäfte und stützten sich auf reaktionäre Kräfte.
Aufgepasst, Genossen, wer hat denn da geschossen? Genossen, dreht die Flinten, der Schuss, der kam von hinten.
Ja, hallo, ihr seid wieder in einer Geschichtssendung. Der Schuss, der kam von hinten, wie Schmetterlinge gerade gesagt haben, und zwar von der SPD. Sie haben schon vor dem Ersten Weltkrieg teilweise gegen die Arbeiter integriert, was wir schon im ersten Teil besprochen haben. Das haben wir so ein bisschen was gemacht, wie sie die Aufrufe verfasst haben, die gegen den Krieg waren und gleichzeitig hinter den geschlossenen Türen für den Krieg bzw. für die Kriegskredite schon verhandelt hatten. Und das Gleiche ging auch nach dem Ersten Weltkrieg weiter, wo sie dann für Ruhe und Ordnung sorgen wollten und gleichzeitig sogar solche Sachen kamen wie Ebert, jener große Ebert, den die SPD heute noch hochhält, der noch groß dafür war, dass die Monarchie beibehalten wird und dass er sich nur zu einem Kanzler von einem König bzw. Kaiser ernennen lassen wollte und nicht vom Volk, weil Ebert meinte, er hasst nicht so sehr wie die Revolution. Das waren die Sachen, die wir im ersten Teil hatten. Und jetzt muss man sagen natürlich, dass trotzdem, was die Sozialdemokraten nicht nur in Deutschland versucht haben, diese Revolution zu verhindern, die da aufbrach in aller Gewalt, diese Revolution, die kam nicht nur in Deutschland, sondern die kam in vielen anderen Ländern auch. Und dazu hört er jetzt noch ein anderes Lied von den Schmetterlingen, Der Funke fliegt.
Der Funke fliegt und Fackeln rote Fahnen flammen nun in ganz Europa auf. Räte wählte sich das Volk von Ungarn und Bayern wird zur Räterepublik. Das Volk schöpft Hoffnung und der Funke fliegt. Die Arbeiter von Hamburg und Berlin erheben sich und vor dem Parlament in Wien brennen sie das Weiße aus der rot-weiß-roten Fahne.
Der Funke fliegt und Fahnen brennen rot und heizen nun den Monopol herein. Die sehen mit Schrecken ihre Macht bedroht.
Zuerst die rosa Spitzenfunktionäre, zurückweichend, paktierend. Ihnen folgt auf gleichem Fuß der Bürger Blutgericht.
Und einmal noch hat sich das Kapital gerettet.
Ja, die Schmetterlinge haben das schön zusammengefasst, wie in der ganzen, in ganz Europa halt die Revolution aufflackerte und vor allem, wie das Kapital bzw. die Reichen es geschafft haben, sich noch einmal zu retten und wie es dazu gekommen ist und wie die Auswirkungen waren, dass die Reichen sich ihre eigenen Pfründe weiter gerettet haben. Dazu hört ihr jetzt heute in dieser Sendung was.
Ja, wieder zwischen den Kriegen in den sogenannten Friedenszeiten. Da werden die Unentschlossenen nur umworben und verdummt. Aber wenn es abgeht in der Revolution, dann macht das Kapital kurzen Prozess. Das heißt hier in unserem Fall, dass die Mittel bereitgestellt werden und die Pläne, die schon lange fertig in den Schubladen liegen, rausgeholt werden. Die etwaigen Aufrührer zu kriminalisieren und also die allerniedrigsten Instinkte zu wecken, damit es denn, wenn es dann alles vorbereitet ist, alle Gründe gesagt worden sind und alle Alibis und alle Telofen ist, dass dann draufgeschlagen werden kann und keine Unterschiede mehr gemacht werden brauchen und keine Entschuldigung mehr benötigt werden. Die Widerständler und der Widerstand gegen diese Revolution und alles, was mit der Gerechtigkeit zusammenhängt, muss einfach zerbrochen werden. Und dazu hat sich die selbsternannte SPD-Regierung eben aufgeschwungen im Verein mit der Industrie und hat eben mit ihrem damaligen bisher betreut, man gibt den Vorwärts, gibt es den heute noch?
Den Vorwärts gibt es heute noch, der ist nur nicht mehr so populär und ja, der war fast pleite gegangen. Ja. Ja.
Also da konnte man die abscheulichsten Hetztiraden lesen und war nicht kein großer Unterschied zu den Plakaten der Frontkämpferbünde.
Also es waren halt die rechten Soldaten, die natürlich ihre Aufgabe verloren haben, nachdem der Krieg auch verloren war.
Ja, und in Krisenzeiten wird natürlich die Hetze und die Gewalt immer stärker sein vom Kapital, denn man kann diese Geschichte nicht ohne den Hintergrund der sozialistischen Oktoberrevolution in Russland sehen. Und dort hatten die sowjetischen, was ja nichts anderes als Räte heißt, die Räte gezeigt, dass man das Kapital enteignen, das Militär entwaffnen und mit der Revolution eine Gerechtigkeit schaffen könnte.
Das muss man natürlich jetzt sagen.
Das
muss man natürlich sagen, dass das nicht zu vergleichen ist, das, was ursprünglich in Russland gemacht wurde, mit dem, was nachher die Sowjetunion dargestellt hat, weil die Sowjete sind, wie gesagt, das russische Wort für Räte, und das lag daran, dass halt in Russland die Anarchisten sehr, sehr stark waren und die halt diese Räte eingeführt haben, und das war halt auch in der Bevölkerung sehr beliebt, und die Bolschewisten waren eigentlich gegen diese Räte, weil sie wollten eine starke Regierung, sowas halt wie die Sowjetunion nachher geworden ist, und die sind aber einfach um diese Sowjete nicht drum herum gekommen, dass sie sogar so weit gegangen sind, dass sie es in den Namen reingenommen haben, genauso wie die DDR schließlich Deutsche Demokratische Republik war und eigentlich mit Demokratie hier nichts zu tun hatte. Also da darf man sich nicht blenden lassen. Aber das war zu dem Zeitpunkt, in dem wir uns hier befinden, 1919, war das halt gerade noch nicht ganz klar, wer da die Oberhand gewinnt in der neuen Sowjetunion. Also die Anarchisten waren da immer noch sehr, sehr stark, aber die sind nachher auch von den Bolschewisten massivst niedergemacht worden.
Ja, und diese Angst ist auch dadurch bewiesen worden, indem die Westmächte, unter anderem auch die deutschen Expeditionskorps nach Russland geschickt haben, um die Weißgardisten, die also gegen die Revolution gekämpft haben, zu unterstützen und zu versuchen, die Revolution zu Fall zu bringen, damit es ja nicht erst Schule macht, dieses Beispiel. Also die wussten schon, wenn das unter den Fingern wegläuft, dann ist es am Arsch mit dem Profit, dann ist Ende. Also musste da was unternommen werden, und dazu waren sie fest entschlossen. Und die Hetze traf also alle, auch Nicht-Kommunisten. Ganz egal, was da im Weg stand, wurde also erstmal diskriminiert und kriminalisiert. Und um das jetzt mit wenig Widerstand über die Bühne zu bringen, musste also das Märchen von der friedlichen Reform und von dem Hineinwachsen musste eben erfunden werden, und dafür war die SPD gerade gut genug. Und die Frage stand also auf dem Tapet kurz vor dem Aufstand: Ja, werden wir jetzt gegen die bewaffneten Kapitalisten, wenn die mit Kanonen und Gewehren uns gegenüberstehen, werden wir da mit dem Parlamentspapier wedeln, oder müssen wir uns da ebenfalls bewaffnen? Die SPD hat gesagt, das schaffen wir so. Und die Revolutionäre haben gesagt, das ist ja natürlich ein totaler Unfug, das zu glauben. Und die Auseinandersetzungen, die schon vor dem Krieg nicht geführt wurden, sind also auf dem Reichsrätekongress, von dem wir gleich was hören werden, am 16. Dezember auf die Tagesordnung gesetzt worden. Die Frage ganz eindeutig: friedliche Revolution gegen die Gewehre des Kapitals oder bewaffnet?
Ja, da wollen wir jetzt zuerst mal einen kurzes Zitat hören, und zwar, was von den Linken eingebracht worden ist um Rosa Luxemburg, und zwar ein Antrag, das Rätesystem einzuführen. Vielleicht zur kleinen Erklärung noch, da kommt ein Wort vor, das heißt der Rat der Volksbeauftragten. Das ist halt das, was von der SPD bzw. von den Rechten in der SPD eingebracht worden ist, um halt also was eigentlich mit den Räten nichts zu tun hatte, was sich versucht hat, über die Räte sozusagen drüber zu stülpen als eine übergeordnete Instanz. Ja. Da im Gegensatz dazu kommt ein anderes Wort drin vor, das ist der Zentralrat. Da geht es halt darum, dass der Zentralrat eigentlich wirklich das Teil ist, was von den einzelnen Räten in den einzelnen Städten, in den einzelnen Betrieben gewählt worden ist. Also es ist praktisch der Überrat sozusagen, der ja eigentlich ja der wirklich Gewählte war, im Gegensatz zu dem von Ebert.
Ja, die Volksbeauftragten sind nicht anderes als Abgeordnete. Das war einfach ein Mantel, der rübergedeckt wurde. Das sind Abgeordnete und die wollten halt im Parlament. Und die Räte sind halt die direkt vom Volk in der Arbeiterschaft, in den Betrieben und bei den Vertriebsobleuten direkt bestimmt und gewählt werden.
Ja, dann hören wir doch mal rein.
Erstens, Deutschland ist eine einheitliche sozialistische Republik. Zweitens, die ganze Macht den Arbeiter- und Soldatenräten. Drittens, der vom Rätekongress gewählte Vollzugsrat der Arbeiter- und Soldatenräte als höchstes Organ der Gesetzgebung und Regierungsgewalt, durch das auch die Volksbeauftragten und alle zentralen Reichsbehörden zu ernennen und abzusetzen sind. Viertens, Beseitigung des Ebertschen Rates der Volksbeauftragten. Fünftens, sofortige energische Durchführung aller zum Schutze der Revolution erforderlichen Maßnahmen durch den Zentralrat, vor allem Entwaffnung der Gegenrevolution und Bewaffnung des Proletariats, Bildung der Roten Garde. Sechstens, sofortiger Aufruf des Zentralrats an die Proletarier aller Länder zur Bildung von Arbeiter- und Soldatenräten zwecks Durchführung der gemeinsamen Aufgaben der sozialistischen Weltrevolution.
Also das war der Antrag, den die linken Sozialdemokraten gestellt hatten. Und um die Räte eindeutig zu stabilisieren und auch zur Entscheidung zu bringen. Und das nächste Ding, was wir hören werden, ist das, was von der rechten SPD-Mehrheit in diesem Reichsrätekongress formuliert wurde, nämlich die Bestimmung auf den Parlamentarismus mit diesem Begriff Volksbeauftragten. Und da die Mehrheit bei der SPD lag, bei den Rechten, haben sie den linken Antrag ja nicht erst zur Diskussion zugelassen, während über den nächsten, den wir jetzt hören werden, eindeutig diskutiert und abgestimmt wurde.
Der Reichsrätekongress der Arbeiter- und Soldatenräte Deutschlands, der die gesamte politische Macht repräsentiert, überträgt bis zur anderweitigen Regelung durch die Nationalversammlung die gesetzgebende und vollziehende Gewalt dem Rat der Volksbeauftragten. Der Kongress bestellt ferner einen Zentralrat der Arbeiter- und Soldatenräte, der die parlamentarische Überwachung des deutschen preußischen Kabinetts ausübt. Er hat das Recht zur Überwachung der Volksbeauftragten des Reiches und bis zur endgültigen Regelung der staatlichen Verhältnisse auch der Volksbeauftragten Preußens.
Ja, dieser Beschluss war natürlich eigentlich, hieß es dazu, da, um den Parlamentarismus einzuführen, um das alles ganz friedlich zu machen, damit keine Gewalt entsteht. In Wirklichkeit sah es aber teilweise ganz anders aus. Das heißt, es war nicht nur der Parlamentarismus, der beschlossen wurde, sondern im Hintergrund wurde auch schon hochgerüstet, und zwar von den rechten SPDlern und von den Militärs bzw. den Reichen.
Ja, das war ja nur der eine Irrsinn zu glauben, dass alles friedlich läuft, sondern feststeht, wie die Revolution nachher auch bewiesen hat, dass immer das Kapital mit Mord und Brand und Bürgerkrieg über Leichen geht, um diesen Profit eben zu sichern und um ihn noch zu erhöhen. Und um das zu unterstreichen, haben wir euch jetzt mal zwei Sachen vorbereitet, die Generäle und
rechte SPD
und rechte SPD-Leute so alles ausgeblasen haben.
Ja, als erstes hören wir mal, wie ein General darüber berichtet, wie die militärische Vorbereitung eben zu dem Militärschlag gegen das Proletariat, gegen die Arbeiter und Arbeiterinnen vollzogen werden sollte.
Die oberste Heeresleitung hatte auf Ersuchen der Reichsregierung die Überführung des Landjägerkorps in die Gegend Berlin befohlen und es dort der Abteilung Lüttwitz unterstellt. Diese eigenartige Bezeichnung für eine Kommandobehörde mit den Aufgaben eines erweiterten Generalkommandos war gewählt worden, um die Bedeutung der gegen Berlin geplanten Unternehmung zu verschleiern. Etwas viel Ehre für die Berliner Aufrührer. Schon in den ersten Januartagen hatte im Generalstabsgebäude in Berlin eine Besprechung der Freikorps über die Einzelheiten des Einmarsches stattgefunden, an der auch der soeben aus Kiel zurückgekehrte Noske teilgenommen hatte.
Ja, und wenn man schon einen Plan hat, dann braucht man für die Öffentlichkeit einen Anlass. Also was haben sie gemacht? Die haben den SPD-Polizeipräsidenten Eichhorn, der also auf jeden Fall auf Seiten der Arbeiter stand und sich nicht dafür benutzen lassen wollte, die Revolutionäre niederzuschießen. Den haben sie also abgesetzt in der berechtigten Hoffnung, dass dadurch der Volkszorn oder der Zorn losbrechen würde, auf den sie dann natürlich mit aller Staatsmacht reagieren mussten. Und genauso geschah auch.
Ja, und dazu haben wir noch ein Zitat, und zwar Eugen Ernst, das war dann der Nachfolger, der noch mal später beschrieben hat, wie das ganz klar von geplant war, dass es nicht irgendwie eine Sache war, die zufällig entstanden war.
Ein Erfolg der Spartakusleute war von vornherein unmöglich, da wir sie durch unsere Vorbereitungen zum früheren Losschlagen zwangen. Sie mussten zugreifen, ehe sie es wollten, und wir waren deshalb in der Lage, ihnen zu begegnen.
Ja, das war am 16. Januar. Und das war nicht nur von den rechten SPD, von ein paar rechten SPD-Lern gemacht worden, sondern das war in Zusammenarbeit mit den obersten Befehlshabern des Militärs, das es eigentlich ja gar nicht mehr geben dürfte, nachdem der Krieg verloren war. Und da war auch irgendwann die Frage, wer soll den Schießbefehl geben? Und da hat sich jemand angeboten, ein gewisser Noske, der Generalsekretär der SPD, der schon überall mitgespielt hat. Und der hat später mal aufgeschrieben, was er genau am 6. Januar zu sagen hatte.
Meiner Meinung, dass nun versucht werden müsse, mit Waffengewalt Ordnung zu schaffen, wurde nicht widersprochen. Der Kriegsminister, Oberst Reinhardt, formulierte einen Befehl, durch den die Regierung und der Zentralrat den Generalleutnant von Hoffmann, der mit einigen Formationen nicht weit von Berlin war, zum Oberbefehlshaber ernannte. Dagegen wurde eingewendet, dass die Arbeiter gegen einen General die größten Bedenken hegen würden. In ziemlicher Aufregung, denn die Zeit drängte, auf der Straße riefen unsere Leute nach Waffen, stand man im Arbeitszimmer Eberts umher. Ich forderte, dass ein Entschluss gefasst werde. Darauf sagte jemand: »Dann mach doch du die Sache!« Worauf ich kurz entschlossen erwiderte: »Meinetwegen. Einer muss der Bluthund werden. Ich scheue die Verantwortung nicht.« Meine Ernennung zum Oberbefehlshaber war vollzogen.
Viele Menschen schrecken zurück, wenn sie Geschichte hören. Geschichte. Für langweilige Stunden pro Woche in der Schule oder was das lange her ist oder immer ohne einen passiert. 1973, Geburtsjahr. Wichtig für mich als auch geschichtlich, denn da wurde klar, dass die CIA eine Hure war. Chile, Attentat, viele Tote, Allende starb. Tragisch statt tragender Mann der UNITA Popular. CIA, Chile ist amerikanisch. Victor Jara sang in Spanisch, seine Stimme mahnt dich. Vergiss die Toten nicht, vergiss die Diktatur des Boten nicht. 1973, meine Mutter presste, gebar und liebt mich. Trägt mich an der Brust, stillt und wiegt mich. Indessen, Mutter mit Sohn in Kambodscha, den Schuss zu spät sah. Er wär wie ich jetzt 23. You're just a part of it. So get to the heart of it, cause if you don't go, you won't know. You're just a part of it. So get to the heart of it, cause if you don't go,
you're never ever, never ever gonna know.
Ich war ein ABC-Schütze in der Zeitung 80. Man las von ABC-Geschützen in der Zeitung. Ein Streit entfacht sich um Europa. Gewählt das Schlachtfeld um die Macht auf der Welt. Euer Opa dacht vielleicht an damals, als auch er sich auf die Straße stellt. 83, Angst macht sich breit. 3 Jahre später Tschernobyl. Seh wieso sowieso, wie den, der noch Atomstrom will. Kennt ihr die Bilder der missbildeten Babys durch Chemie? Kennt ihr die Willen der Millionäre aus der Industrie? Wir spielten draußen Fußball, als der erste Regen kam. Es ist ein Zufall, dass wir aus einer anderen Gegend waren. Ich denk an Kurdistan, Khalaba, in mir bricht was. Nach einem halben Jahrhundert tötet wieder deutsches Giftgas. You're just a part of it, so get to the heart of it. Cause if you don't go, you won't know. You're just a part of it, get to the heart of it. Cause if you don't go, you're never ever, never ever gonna know. Wir waren 18, Antifas mit Intifada-Schal und Army-Parker. Andi war's, der in der Nacht an die Wand in der Schule malte.
Nein,
gemeint die Intervention im Irak, die in der Tat viele Menschen mit dem Leben zahlten. Andi sei Kroate, der sein Land verrate, meint sein Vater, weil er lieber sprühte, als an Handgranaten töten übte. Nur unsere Herzen glühten für die Rights in US-Städten. Unsere Wunderkerzen glühten für Asyl auf Lichterketten. Und als ob sie's wichtig hätten, unter uns die Brandstifter auf Wählerfang. Ich weiß, was Tracy Chapman für Mandela sang.
Talking about the revolution.
Leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte. You're just a part of it, so get to the heart of it. Cause if you don't go, you won't know. You're just a part of it, so get to the heart of it. Cause if you don't go, never, ever, never, ever gonna know anything. It's connected to anything. It's connected to anything. It's connected to anything. Cause you is all, and all is you. Is you is all, is all is you.
Ja, und was sie natürlich auch vorbereitet hatten an militärischen Sachen, sind natürlich mit dem Absetzung dieses Polizeipräsidenten am 16. Januar zu Kämpfen eskaliert, die von rechter Seite aus so provoziert worden waren.
Ja, und nachdem der in der allgemein breiten antimilitaristischen Stimmung kein General dafür auftreten sollte und Noske die Macht hatte, ließ Noske, wenn man sich Berlin so als Scheibe vorstellt, von Potsdam, was im Westen liegt, im Südwesten, das Heer einmarschieren, die angeblich zuverlässigsten Bataillone, unter anderem die von Lüttwitz, die auch berüchtigt, sehr berüchtigt waren, und vom Westen her nach Berlin Mitte einzumarschieren, und dann da waren das Mossehaus und Telegrafenamt, die waren alle von den Aufständischen besetzt. Aber weit sind sie erstmal nicht gekommen, wenn die schlecht bewaffneten Spandauer Staatsbetriebsarbeiter haben sie 3 Tage lang am Spandauer Rathaus aufgehalten, genau gegenüber, wo sie jetzt hier einen Superfernbahnhof gebaut haben. Man konnte bis in den 60s noch die Einschüsse sehen, hatten da kein Geld für zum Restaurieren. Und nachdem sie diesen Widerstand gebrochen hatten, sind sie dann über Moabit und bis nach Berlin-Mitte, die hatten eingedrungen und haben nach und nach jeden dieser Bezirke besetzt, militärisch, und dass dabei keine Gefangenen gemacht wurden, mit Absicht, und wie bestialisch die Besiegten behandelt worden sind, wird uns jetzt ein Augenzeugenbericht erläutern.
Da die Peitschen zur Misshandlung scheinbar nicht ausreichten, nahm man Gewehrkolben und schlug diese Leute derartig, dass ich an ein Aufstehen überhaupt nicht mehr geglaubt habe. Man fing nun an, die Taschen zu durchsuchen. Irgendwelche Munition oder Waffen ist bei den Leuten nicht gefunden worden. Vielmehr gaben die Leute an, als Parlamentäre geschickt worden zu sein, um mit den Regierungstruppen bezüglich Übergabe des Vorwärts zu verhandeln. Vor der Dragonerkaserne hatten mittlerweile 4 bis 5 Offiziere in althergebrachter, vornehmer Aufmachung Posten gefasst, die die Hände reibend diesen Misshandlungen zusahen. Einer von diesen, wie mir später bekannt wurde, Major Stefani, erklärte: Sämtliche Leute, die aus dem Vorwärts kommen, werden erschossen. Nachdem dieser Befehl erteilt war, zogen sich die Herren Offiziere in ihre Stube zurück. Man nahm den in Fragen stehenden Leuten ihre Papiere und Wertsachen ab, führte sie auf den Hof und ermordete sie in bestialischer Weise. Denn mit einem Erschießen konnte man die vorgenommene Handlung nicht vergleichen. Ich verweise auf den Leichenbefund. Die Leichen waren bis zur Unkenntlichkeit entstellt.
Ja, und während sich einem da noch die Nackenhaare sträuben, war natürlich eins der wichtigsten taktischen Ziele der Konterrevolution immer das Abschlagen der intelligentesten Köpfe. Und damit konnten nur Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gemeint sein. Und genau auf die Jinke durch. Es waren von der SPD-Sektion 14 der erste Kopfgeldbetrag von 100.000 Mark ausgesetzt.
Also muss ich es vorstellen, das war eine unglaublich große Summe und das gerade zu einer Zeit, wo halt die Leute echt nach dem Krieg extremst ausgehungert waren. Ne?
Ja, und noch ein zweiter Betrag, von dem die Höhe nicht genau bekannt ist, kam noch aus der Industrie. Und in den Anweisungen stand extra das Wort Unschädlichmachung, also damit ist eindeutig gesagt, worauf es hinausläuft. Und wie man sich so eine Gefangennahme und so eine Verhaftung bei den Frontsoldaten vorstellt, also alle von den allerrechtesten Offizieren eingeführt, wird uns jetzt ein Jäger mit Name Runge bei seiner Zeugenaussage auch etwas näher darlegen.
Vielleicht noch kurz vorher, es gab also schon im Dezember halt von den sogenannten Frontsoldaten, das sind halt so die rechteren Soldaten gewesen, auch schon Plakate, die in Berlin rumhingen im Dezember, wo halt ganz klar gesagt worden wurde, tötet Liebknechte, und das wollen wir euch auch mal nicht vorenthalten.
Arbeiter, Bürger, das Vaterland ist dem Untergang nahe. Rettet es. Es wird nicht von außen bedroht, sondern von innen. Von der Spartakusgruppe. Schlagt ihre Führer tot. Tötet Liebknecht. Dann werdet ihr Frieden, Arbeit und Brot haben. Die Frontsoldaten.
Ja, so war der Aufruf. Und wie es dann wirklich vollzogen worden ist, dazu haben wir ein Gerichtsprotokoll über die Ermordung von Luxemburg und Liebknecht, weil da hat es schon ein Gerichtsverfahren gegeben, das ist natürlich ohne Ergebnis geblieben. Aber was da teilweise gesagt worden ist von einzelnen Leuten, hier unter anderem von einem Jäger, das heißt aber so ein ganz kleiner Soldat, der versucht hat, sich noch rauszureden, aber er beschreibt ziemlich klar, wie da umgegangen worden ist.
Ich habe am Eden-Hotel am 15. Januar 1919 von 7 bis 10 Uhr abends Posten gestanden. Dr. Liebknecht ist bei seiner Einführung geschlagen worden. Dr. Liebknecht hat auf dem Schädel zwei Wunden mit dem Kolben erhalten. Er bat daraufhin um Watte, die ihm verweigert wurde. Ebenso wurde ihm verweigert, nach der Toilette zu gehen. Beim Abtransport hat der Matrose Wutkowski auf den Dr. Liebknecht eingeschlagen. 10 Minuten später wurde Frau Luxemburg eingeliefert. Inzwischen kam ein Offizier, der mir den Befehl gab, diese Bande nicht mehr lebend aus dem Eden-Hotel herauszulassen. Beim Abtransport sprang Leutnant Krull auf das linke Trittbrett und schoss in unmittelbarer Nähe der Nürnberger Straße der Frau Luxemburg in den Kopf. Die Transportmannschaften haben dann auch gesagt, »Na, Runge, die Luxemburg, die alte Sau, schwimmt schon.« Ich fragte, »Ja, warum habt ihr denn Frau Luxemburg ins Wasser geschmissen?« Da sagte Leutnant Vogel, »Die alte Sau hat nicht mehr verdient.« Darauf setzten sich die Mannschaften auf den Tisch. Es wurde Wein und Cognac getrunken.
Ja, und jener Leutnant Krull, der in diesem Gerichtsprotokoll erwähnt wurde, der ist ganz brav als biederer Mann, ohne je angeklagt worden zu sein. Also selbst 1919 nicht, auch später niemals, auch in der Bundesrepublik, ist er niemals angeklagt worden und ist irgendwann friedlich in seinem Bett in den 70er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland gestorben.
Weißt du, wo der gewohnt hat?
Wo? Das weiß ich leider nicht.
Ich glaube, es war irgendwo in Köln oder Düsseldorf. Jedenfalls in Düsseldorf ist auch einer der Kommandanten, der bis Hauptmann Papst.
Das war also der die ganze Einheit befehligt hat.
Ja, der den Befehl von Noske bekommen hat.
Also wohlgemerkt von Noske, von der SPD sozusagen direkt.
Als ehrbarer Geschäftsmann in Düsseldorf gestorben, in Düsseldorf, während er also nie angeklagt wurde von diesen Verbrechen aus den 10er Jahren. Konnte man also vor kurzem sehen, wie ein sogenannter, möchtegern sozialistischer Funktionär mit Namen Mielke in den 90er Jahren nochmal angeklagt wurde wegen der beiden sogenannten Polizistenmörder aus den 30er Jahren. Da werden schon Unterschiede gemacht.
Ja, und das ist natürlich klar. Die SPD sagt immer noch, die PDS müsse sich von ihrer Vergangenheit irgendwie distanzieren, aber ihre eigene Vergangenheit arbeiten sie natürlich nicht auf. Und deshalb wird natürlich auch wurde auch ein Krull oder auch ein Papst natürlich nicht angeklagt. Sonst würde das ja alles wieder hochkommen. Das wäre ja gar nicht so praktisch.
So kann man sich auch distanzieren.
Ja, und dann noch ein kleines bisschen Musik.
Einigt euch in diesem Sinn, dass sie jetzt die eure werde und die großen Ehre bin.
Vorwärts, nicht vergessen, wohin uns zu stärken steht. Ein Wunder, unvergessen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität.
Schwarzer, weißer, brauner, gelber, endet ihre schlechte Reihen. Reden erst die Völker selber, werden sie schnell einig sein.
Vorwärts und nicht vergessen, wohin unsere Stärken stehen. Ein Hunger und Vergessen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität.
Wollen wir es schnell erreichen, brauchen wir noch dich und dich. Wer im Stich lässt seinesgleichen, lässt ja nur sich selbst im Stich.
Vorwärts, nicht vergessen, wohin unsere Stärken steht. Beim Hunger und Vergessen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität.
Unser Herrn, wer sie auch seien, sehen unsere Zwietracht gern. Denn solange sie uns entzweien, bleiben sie doch unsere Herren.
Vorwärts, nicht vergessen, wohin unsere Stärken stehen. Beim Hunger und Vergessen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität.
Proletarier aller Länder, einigt euch und ihr seid frei. Eure großen Regimenter brechen jede Tyrannei.
Vorwärts, nicht vergessen, und die Frage konkret gestellt. Der Hunger und Vergessen, wessen Morgen wir verloren, wessen Herzen.
Ja, was wir jetzt eben gehört hatten, war halt, wie die SPD, die Rechte und die reichen Leute vorbereitet haben, halt ganz klar massivst bestialisch vorzugehen. Dieses Vorgehen ist natürlich nicht ohne Antwort von linker Seite bzw. von den Arbeiter und Arbeiterinnen geblieben.
Ja, gegen diese ungehemmt wütende Soldateska konnte natürlich die Arbeiterschaft nicht ruhig bleiben und der einzig richtige Entschluss war, Versammlung zur Erreichung des Generalstreiks in ganz Deutschland, von Nord nach Süd, von Ost nach West. Und als die Aufrufe überall an den Wänden geklebt wurden, war natürlich die SPD sofort dagegen und sie hat, das kennen wir heute auch, den übergeordneten Notstand erklärt und sofort gesagt, dass man das nicht machen darf und Streiks würden ja halt nur noch verschlimmern und die Wirtschaftsversorgung und die ganze Blabla, das kennen wir ja. Aber wie das sich angehört hat in den Beschlüssen, könnt ihr jetzt hören.
Ja, wir haben halt ganz wahllos ein Beispiel rausgenommen, weil das war halt nicht nur in Berlin so, sondern es war wirklich in ganz Deutschland so. Und ein so ein wahlloses Beispiel ist das, was der Arbeiter- und Soldatenrat von Leipzig beschlossen hat.
Arbeiter, Arbeiterinnen, das immer frechere Auftreten der Gegenrevolution, der Mord an Eisner, die blutige Abwürgung des Ruhrstreiks, die Weigerung der Regierung zu sozialisieren, fordert den entschiedensten Widerstand der Arbeiterschaft heraus. Die Bergleute in Mitteldeutschland sind für den Streik für die Sozialisierung gegen die Regierung eingetreten. Die chemische Industrie, die Überlandzentralen, die Eisenbahner haben sich angeschlossen. Die Leipziger Arbeiterschaft unterstützen diesen Streik. Sie hat in den Betrieben abgestimmt. Das Resultat ist 34.012 für den Streik, 5.320 gegen den Streik. Dazu kommen die Eisenbahner, die einstimmig den Generalstreik beschlossen haben. 40.000 Arbeiter für den Generalstreik. Nur 5.000 dagegen, das ist der Wille der Leipziger Arbeiterschaft. Arbeiter, der Streik ist beschlossen. Er muss durchgeführt werden, trotz aller Opfer. Er muss mit gewaltiger Wucht einsetzen. Solidarität muss geübt werden. Heraus aus den Betrieben. Keiner darf sich ausschließen. Heraus zum Generalstreik für den Sozialismus.
Ja, und es war natürlich nicht nur in Leipzig, es war wirklich in dem ganzen damaligen Deutschen Reich. Und wir haben euch noch ein anderes Beispiel vorbereitet, das, was in den Spandauer Staatsbetrieben genau am gleichen Tag, am 27. beschlossen worden ist.
Wo übrigens auch die Gewehrfabriken waren, in Spandau.
Ja, was natürlich den Arbeitern leider nicht so viel genützt hat.
Viertens, Enteignung aller Banken, Bergwerke, Hütten sowie aller Großbetriebe in Industrie und Handel. Fünftens, Konfiskation aller Vermögen von einer bestimmten Höhe an. Zentralrat bestimmt. Sechstens, Beseitigung aller Parlamente und Gemeinderäte und Übernahme ihrer Funktion durch die Arbeiter- und Soldatenräte. Siebtens, Einsetzung eines Revolutionstribunals, vor dem die Hauptschuldigen am Kriege, die beiden Hohenzollern, Ludendorff, Hindenburg und Tirpitz, sowie die Verräter an der Revolution, Ebert, Scheidemann und Noske, abzuurteilen sind.
Ja, die Industriebonzen trafen sich damals in Düsseldorf in einem Laden, der Nationalclub hieß, und hat natürlich vehement gefordert, dass der Streik weg muss. Und das war sozusagen der Auftakt zur Durchführung von planmäßigen Massakern an den wirklich wichtigen Arbeiterpotenzialen. Und wieder war eine Zeitung gewesen, wo die Lumpenjournalisten die bevorstehenden Morde rechtfertigten. Zum Beispiel die BZ am Mittag, die heute BZ heißt, hat am 9. März 1919 gemeldet, dass die sogenannten Spartakisten im Lichtenberger Polizeirevier angeblich 60 Kriminalbeamte und Gefangene abgemurkst hätten. Und das war eben der Vorwand dafür, für die Kontrrevolution loszuschlagen. Die sind dann einmarschiert in Lichtenberg, da war ein ziemlich revolutionäres und ein ziemlich fortschrittliches Potenzial von Arbeitern versammelt, und da hatten sie also gedacht, da müssten sie jetzt mal ein bisschen reinen Tisch machen. Und wie das nach dem Plan ausgesehen hat, das zeigen also die Anweisungen von dem Leitsatz des Gardekavallerie-Divisionskommandanten und der Standrechtsbefehl von Noske.
Das heißt Standrecht, das halt egal, also das ist einfach keine Gerichtsbarkeit mehr richtig gibt, sondern irgendein Vorgesetzter vom Militär kann halt vor Ort entscheiden, der da hat geplündert, egal ob das jetzt nun wahr ist oder nicht, er kann einfach sagen, knallt ihn ab. Also das ist einfach wirklich, dieses Teil keine Gefangene mehr gemacht, es werden einfach alle Leute auf der Straße abgeknallt.
Genau, es finden keine be- und entlastenden Beweismaterialien mehr statt, sondern der zuständige Offizier, der am Ort ist, der kann sofort vollstrecken.
Also was er meint. Beschließen, vollstrecken, anklagen, sofort. Alles in einem.
Sofort, das heißt Standrecht.
Ja, und dieser angebliche Lichtenberger Polizistenmord, der da geschehen ist, das wie gesagt am 9. März stand, 4 Tage später ist schon bekannt geworden, dass das Ganze einfach nur eine Zeitungsente war und dass das kein Fünkchen Wahrheit dran war. Nichtsdestotrotz wurde diese angebliche Polizistenmord weiter benutzt, um halt sowohl die eigenen Truppen aufzuhetzen, als auch natürlich als Vorwand zu dienen, eben wirklich bestialisch dann gegen alle, die nur irgendwie links sind, vorzugehen.
Ja, und der Standrechtsbefehl wurde auch weiterhin nicht aufgehoben, sondern die Truppen marschierten weiter vor bis zur Bötzow Brauerei, wo die Arbeiter den Betrieb besetzt hatten. Und weil ja die Leute nicht bekämpft werden müssen, sondern müssen regelrecht vernichtet und zermalmt werden, haben sie also Mörser, Bomben und Granaten eingesetzt, die sogar die U-Bahn-Tunneldecke durchschlagen haben und die Leute in ihren eigenen Fabrikräumen lebendig begraben haben. Und dann sind sie eben von dieser Division von Haus zu Haus gegangen und haben alles, was sie irgendwie gekriegt haben und was ihnen irgendwie verdächtig genug erschien, einfach umgelegt. Und da hat zum Beispiel ein Schreinergeselle hat eine Kugel sich eingefangen, weil er ein einen Handgranatenstiel zum Besengriff umgehobelt hat oder ein anderer, der ist einfach eine Bajonettspitze als Andenken aus dem Ersten Weltkrieg mitgebracht hat, wegen Waffenbesitz umgelegt worden. Und insgesamt hat man 1200 Leute allein in Lichtenberg dort massakriert. Und ein großer Teil der Volksmarinedivision, die mit ungefähr 200-300 Mann in Lichtenberg gelegen hatte, wurde zum Gehalts- oder zum Soldappell auf dem Hof befohlen. Und dort hat man 150 von ihnen mit dem Maschinengewehr einfach umgemäht.
Ja, und diese Ereignisse haben natürlich, auch nachher sollte es natürlich ein Gerichtsverfahren dazu geben, weil es war ja klar, das hatte alles gefußt auf einer Sache, die es gar nicht gegeben hat, eben diesen Lichtenberger Polizistenmord. Und dann kam es auch zu einem Gerichtsverfahren, zu den Ereignissen, die im März in 1919 in Berlin stattgefunden haben. Und zu diesem Gerichtsverfahren gibt es natürlich auch ein Gerichtsprotokoll, was wir euch auch mal kurz vorstellen wollen.
Oberst Reinhardt sagte zu Leutnant Schröter: Gehen Sie zu Marlow und sagen Sie ihm, er müsse durchgreifen. Denken Sie an Lichtenberg, wo 60 Polizeibeamte erschossen wurden. Schröter meldete Marlow, er solle energisch durchgreifen. Marlow telefonierte gleich daraufhin nochmals um Hilfe. Darauf ließ der Oberleutnant dem Marlow ausrichten: Bestellen Sie dem Marlow, dass Oberst Reinhardt sehr wütend sei, weil er gegen die 300 Matrosen zu schlapp vorgehe. Er solle in ausgiebigstem Maße von der Waffe Gebrauch machen und wenn er 150 Mann erschösse. Alles, was er erschießen könne, solle er erschießen. Die Verstärkung würde noch 1 bis 1,5 Stunden auf sich warten lassen. Oberst Reinhardt wisse auch gar nicht, wo er mit den 300 Leuten bleiben solle. Die Schusswirkung war furchtbar. Vielen Leuten wurde die Schädeldecke völlig abgerissen. Die Gehirnmasse spritzte umher, Leichen und Verwundete fielen übereinander.
Ja, und auf genau so ein Verfahren, das also, was wir gerade hier über die Ereignisse im März 1919 gehört haben, darauf fußte die Weimarer Republik, auf die Zusammenarbeit zwischen rechter SPD und rechten Militärs, die teilweise oder großteils nachher auch die Vorläufer waren von der SA. Das, ich meine, das konnte die SPD vielleicht damals noch nicht wissen, aber sie wusste ganz genau, mit wem sie sich da eingelassen hatte, was für Leute das waren. Und das, dieses Wüten, was dann da gewesen ist, dass halt wirklich diese rechte SPD mehr oder weniger ihre eigene Klientel hat niedermachen lassen. Das war natürlich nicht nur in Berlin so, das war halt überall so. Und zum Beispiel auch in München, wo die Bayerische Räterepublik ausgerufen worden ist, hat auch Militärs unter dem Oberbefehl von Noske halt auch massivst gewütet. Aber da wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil dazu haben wir natürlich auch noch eine Sendung, die sich nur mit der Münchner Räterepublik beschäftigt.
Ja, Fakt ist, dass also die Revolution endlich von der besitzenden Klasse im Blut erstickt wurde. Und dass die SPD praktisch als Zeitarbeiter für diese Leute gearbeitet hat und sich erhoffte, noch ein bisschen von der Macht, von dem Trinkgeld der Macht zu profitieren.
Ich bin jetzt ganz böse. Die SPD ist ja schließlich 98 auch in die Regierung gekommen, nachdem die Leute langsam anfingen zu sagen, so geht das nicht weiter.
Meinst du?
Aber ich will jetzt nicht sagen, dass sie sofort das Gewehr rausholen und uns alle abknallen lassen. Ne?
Ja. Na gut. Und jedenfalls in diesem Fall sind sie auch wieder von den Herrschenden fallen gelassen worden, in dem Moment, als es für sie gepasst hat. Denn der Übergang zur sogenannten Weimarer Republik war nichts anderes als praktisch parlamentarische Bemänteln der militärischen Niederlage der Revolution. Und auf dieser Niederlage hat der Kapital seinen Sieg und seine zukünftigen Milliardenprofite aufgebaut und begründet und hat vielleicht noch ein paar Tage, ein paar Monate geduldet. Aber da war ja immer noch der Versailler Vertrag. Und der Versailler Vertrag sagte, dass keine Schwerindustrie, vor allen Dingen keine Waffenproduktion in Gang kommen durfte und das musste ja irgendwie umgangen werden. Und den Rechtesten der rechten Militärkreise war also die militärische Niederlage in Deutschland immer noch ein Dorn im Auge und der Sieg über die Revolution war ihnen immer noch nicht genug. Und deswegen zielten sie darauf, auch dieses Scheingewand der parlamentarischen Demokratie in Weimar, wohin sich die SPD-Regierung flüchten müsste. Dann später 1923, eben alles noch nicht genug. Und unter anderem auch wieder dieser berühmte, berüchtigte Herr Lüttwitz war einer der Anführer des sogenannten Kapp-Putsches mit dem Herrn General Kapp zusammen, über den wir auch in späteren Sendungen noch hören werden.
Ja, der Kapp-Putsch ist unter anderem halt wiederum mit einem Generalstreik erfolgreich verhindert worden. Und dazu haben wir dann später auch mal eine Sendung, wie nämlich der Generalstreik beziehungsweise dann der Versuch einer erneuten Revolution im Ruhrgebiet vonstatten geht. Da werden wir uns dann auch nochmal mit zwei Folgen genauer auseinandersetzen.
Ja, der Kapp-Putsch ist zum ersten Mal siegreich durch einen Generalstreik gebrochen worden. Aber das Ende des Generalstreiks war keineswegs siegreich. Wir werden hören, dass es da zu unglaublichen Massakern und Gräueltaten gekommen ist, an denen übrigens auch und gerichtsnotorisch erwähnt wurde, Marburger Studenten daran teilgenommen haben. Das wird wieder ein anderes Thema werden dann.
Ja, so viel für heute genug, denke ich mal. Wir wollen uns bei euch verabschieden und wir werden natürlich weiter voneinander hören, denn schließlich wird Geschichte weiterhin gemacht.
Okay, und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr euch die anderen Sendungen natürlich auch gerne anhören.
Okay, und tschüss.
Ich bin der Lehrer für Geschichte und verkünde die Berichte, die auf uns gekommen sind, in der Schule jedem Kind.
In der Schule jedem Kind.
Caesar liebte fette Römer und Lucullus war ein Schlemmer.
Erzherzog Johann war mehr Stein. Aber ich bin unparteiisch. Die Perser und die Griechen, die konnten sich nicht riechen. Die Säule mag ich dorisch, sowohl ästhetisch als historisch.
Ach, Italiens Renaissance.
Badabum-tibum-tibum.
Die versetzt mich fast in Trance.
Badabum-tibum-tibum.
Nur das 20. Jahrhundert hat mich immer schon verwundert.
La 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 la.
3-3-3, bei Issos Keilerei.
1977 ist beileibe nicht so wichtig. 3-3-3.
Bei Issos Keilerei.
Geschichte wird gemacht. Die Radiosendung gegen das Vergessen.
Es geht voran!
Und gehört habt ihr? 1919, die Revolution in Berlin.
Es geht voran!
Und deren blutige Niederschlagung.